Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 245, Johannes 12, 31 bis 36.
Der Fürst dieser Welt. Sind wir Gefangene Satans? Sind Sie ein guter Mensch? Also anständig, bis in den tiefsten Grund Ihres Herzens? Oder müssen Sie sich zugestehen, noch eine Menge eigensüchtiger Antriebe und Motivationen in sich zu haben, die man keinesfalls als gut bezeichnen kann? Versuchen Sie, sich zu bessern, wenigstens manchmal. Und wie dauerhaft erfolgreich waren Sie dabei? Tja, Sie sind damit in großer Gesellschaft. Irgendwie ist das doch alles mehr als menschlich, oder? Wenn man auch an sich denkt. Was kann man denn von sich so alles erwarten oder verlangen? Von Jesus jedenfalls wurde viel verlangt. Und es ist ihm das alles beileibe nicht leicht gefallen. Immer wieder kamen Menschen zu ihm, weil sie ihn bewunderten. Seine letzte öffentliche Rede hat es dabei besonders in sich. Hören wir einmal zu. Wir lesen das aus dem Johannesevangelium, im 12. Kapitel ab Vers 31. Da sagt Jesus: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da antwortete ihm das Volk: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wieso sagst du dann, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Weile bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Ja, das war seine letzte öffentliche Äußerung. Danach sprach er nur noch mit seinen Jüngern. Was ist zuvor geschehen? Ja, die Auferweckung des Lazarus, die Salbung seiner Füße durch Maria, der Einzug auf dem Esel in Jerusalem. Und dann kommt im Tempel eine Nachfrage von Griechen. Vermutlich sind das Proselyten, also Nicht-Juden, die zum jüdischen Glauben gekommen sind. Sie wollen unbedingt Jesus kennenlernen. Und angesichts dessen spricht er von diesem Weizenkorn, das sterben muss, damit es viel Frucht bringt. Er spricht auch von seiner großen inneren Unruhe, denn er wusste ganz genau, was ihm bevorsteht. Ja, und dann spricht er über dieses Gericht. Er kündigt ein Gericht an über diese Welt. Und im Rahmen dieses Gerichtes wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und er selbst will dann nach seiner Erhöhung von der Welt alle an sich ziehen. Wer ist jetzt dieser Fürst dieser Welt? Naja, wir haben eigentlich kulturell einige Namen für ihn. Da wird der Satan genannt oder Teufel oder auch Luzifer, also übersetzt der Lichtträger. Also eigentlich ist das Zentrum des Widerstands gegen Gott. Ist das jetzt eine fiktive Kraft? Ist sie real? Ist sie sozusagen die Personifizierung von dem Bösen? Oder ist er das Böse? Also, wie sollen wir das begreifen? Was ist da dran? Die Frage stellt man sich immer wieder. Gibt es so etwas wie einen solchen Gegenspieler? Gibt es denn die Lust am Bösen? Gibt es so etwas wie, dass man richtig gehen Spaß haben kann daran? Naja, ziemlich eindeutig. Also das ist etwas, was immer wieder in sehr massiver Form auftritt und so in kleinen Varianten sogar auch schon in Kindern und Jugendlichen dieses Glitzern, dieser Spaß daran, mal etwas absolut anderes zu tun, von dem man genau weiß, dass es nicht nur falsch oder verboten ist, sondern eigentlich so richtig böse und niederträchtig. Aber wo fängt das an? Wo fängt das eigentliche Böse an? Wo ist die Quelle von dem Ganzen? Ja, es fängt dort an, wo etwas ganz harmlos ist. Und zwar deswegen so harmlos für uns, weil es so allumfassend ist, so selbstverständlich, dass wir das gar nicht in Frage stellen. Es ist alles eine Frage des Maßstabs. Und um diesen Maßstab überhaupt erst einmal zu spüren, benötigen wir wenigstens so eine Art von Grundempfinden für die Alternative zum Bösen. Das ist nicht aus Liebe oder so, sondern das bedeutet, zutiefst mit Gott verbunden zu sein, von seiner Liebe und von seinem Licht durchströmt zu sein. Das, was dann am Schluss dieser Rede noch einmal auf den Punkt gebracht wird. Kinder des Lichts, also Kinder Gottes selber, das ist eine absolute Alternative zu dem Bösen. Und alles, was nicht davon durchströmt ist, was also eigentlich getrennt ist von Gott, das ist schon ja, der Beginn dessen, was dann letztendlich in seiner massivsten Ausprägung von uns böse genannt wird. Und das ist nun mal eine derartig allumfassende Realität, weil jeder von uns, praktisch alle Menschen, wir sind irgendwie getrennt von Gott. Wir sind auf uns selbst gestellt. Wir sind aufgrund dessen zwangsläufig auch selbst bezogen. So nach dem Motto, jeder muss halt sehen, wo er bleibt. Wir kämpfen um unsere eigenen Vorteile und wir kämpfen damit so ziemlich allen Mitteln. Wenn sein muss, auch mit Gewalt oder, wenn das nicht klappt, eher mit Anpassung. Oder dadurch, dass wir irgendein Blendwerk inszenieren, das beeindrucken soll. Oder durch Unterwerfung unter die jeweilig Stärkeren und Mächtigeren. Also wir kämpfen um Anerkennung, wir kämpfen um unseren Selbstwert, dass wir überhaupt als jemand gelten. Wir kämpfen darum, dass wir einen Lebensgenuss haben, auf den wir uns verlassen können, dass er uns immer wieder und wieder zur Verfügung steht und damit kämpfen wir auch um so etwas wie eine Art von Sicherheit, dass es uns gut geht, letztendlich durch und durch gut geht. Ja, das ist doch normal. Das ist absolut normal, Das ist so total selbstverständlich. Wie kommt man da drauf, das irgendwie moralisch in Frage stellen zu wollen? Wir leben in einer Welt, in der man nicht von Fülle reden kann, insbesondere von seelischer Fülle. Wir leben in einer Welt des Mangels und der Knappheit. Und da, wo die Ressourcen knapp sind, finden doch immer Kämpfe statt. Nicht nur im Tierreich, zwischen den Menschen auch, ganz gewaltig. Und je knapper die Ressourcen und je mehr sie kämpfen, desto gewalttätiger wird alles. Desto brutaler. Wenn sein muss, auch verlogener oder bösartiger oder grausamer. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Und wenn alles immer niederträchtiger und manipulativer wird in der Art und Weise, wie gekämpft wird, dann ist das einfach die äußerste Anstrengung, sich ebenfalls einen Kuchen aus dieser Welt schnappen zu können. Und natürlich gibt es doch Ausnahmen, oder? Ja, diese Ausnahmen müssen wir mal betrachten. Vielleicht sind sie auch von diesen Egoismen in der Tiefe durchsetzt. Wenn es um die Nachkommen geht, um die eigenen Kinder oder um die Familie, da sieht das doch ein bisschen anders aus, oder? Naja, da geht es auch um die eigene Identität. Da geht es darum, dass man sich selbst in denen sieht, um die man sich dann kümmert. Ja, und wenn wir für unsere Gruppe, für unseren Stamm irgendetwas tun, so nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, ist das nicht ein Zusammenhalt, der letztendlich damit rechnet, dass man selbst auch in einer Situation ist, in der man davon Vorteile hat? Also nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Das ist also ein Zusammenhalt aus dem einfachen Grund, dass der eigene Schutz dadurch gewährleistet ist. Und die Psychologie oder auch die Biologie, die behauptet ja auch, dass alles, was so aussieht wie Altruismus, auch schon im Tierreich, letztendlich egoistisch ist. Da geht es um die Vermehrung der eigenen Gene. Es geht um die Arterhaltung und dafür wird alles gemacht. Und auch die Fürsorge für diejenigen, mit denen man genetisch verwandt ist, ist ganz klar im Dienst der Arterhaltung. Also eigentlich immer eine Variante des Egoismus in irgendeiner Form, quasi eingebaut in den Genen, könnte man sagen. Wenn das Löwenmännchen, das jetzt ein Weibchen begatten will, dann die entsprechenden Kinder, Löwenkinder tötet, weil es seine eigenen Gene durchsetzen will, das ist doch ganz logisch. Was ist daran grausam? Nicht schön, aber es gehört dazu. Ja, gibt es denn überhaupt keine höhere Moral? Naja, wenn man sich mal die Moral anschaut und insbesondere auch die religiöse Moral, dann wird das auch ein bisschen problematisch. Auch die religiöse Motivation ist sehr häufig davon erfüllt, dass man eine Bestrafung vermeiden möchte, dass man in den Himmel kommen möchte, dass man eine Belohnung letztendlich erwartet für das eigene Gutsein. Ja, was heißt das? Wenn man das mal alles zusammenfasst, kann man feststellen, dass dieses Bedürfnis, ich nenne es mal lieber Gier, diese Gier nach dem eigenen Glück, ständig neues Leid erzeugt. Und da jeder auf die gleiche Art und Weise davon bestimmt wird, ist die Tatsache, dass man das nicht bekommt, was man will, oder dass man anderen das wegnimmt, was sie haben, oder es ihnen neidet und dass man es zerstört, alles führt zum Leid. Ja, aufgrund dieser sehr schlichten und klaren Einsicht gibt es ja auch so etwas wie Weltanschauungen. Ich nenne mal den Hinduismus oder den Buddhismus, der sich daraus entwickelt hat, der ja dann versucht, diesen Kreislauf, weil man ja davon ausgeht, dass das immer wieder und immer wieder durch Reinkarnation, durch Wiedergeburt dazu führt, dass man dem Kreislauf des Leides nicht entkommt, also Samsara, dem Kreislauf der Wiedergeburten, dass man eigentlich sich darum bemühen müsste, dem irgendwie zu entkommen. Es müsste doch möglich sein, irgendwie da herauszukommen und dann Moksha als oder auch jetzt vom Buddhismus, das Nirvana, in einen Zustand der Befreiung und Erlösung zu kommen, wo eben kein Leid mehr da ist. Tja, mit welcher Methode? Ja, das erfordert einen starken eigenen Willen, das ist notwendig da, durch Übungen, durch Rituale, durch Meditation, durch die strikte Befolgung von Regeln, dass man dann immer mehr dazu kommt, alles das, was so diese Welt mit sich bringt, als Illusion zu erkennen, auch das eigene Ich als Illusion zu erkennen, dass man immer freier wird von diesen Anhaftungen dieser Welt. Aber es fängt schon bei der Motivation an, raus aus dem Leid. Ja, was ist das? Das ist eigentlich auch nichts anderes als, ich will, dass es mir besser geht. Und wenn es jemand auf diese höheren Stufen geschafft hat, was kann er da auch erleben? Anerkennung, große Anerkennung, die fast bis zur Anbetung reicht. Ja, aber das Ziel ist es dann, irgendwie vom Ich befreit zu werden und irgendwie mit dem Göttlichen eins zu werden. Aber das Grundprinzip, das dahinter steht, das ist, dass man die eigene Kraft dazu entwickeln muss. Und das ist irgendwie auch das Prinzip eigentlich aller sonstigen Religionen. Dort wird Gehorsam verlangt gegenüber Gott oder den Göttern, meist natürlich vertreten durch die Menschen. Es geht darum, alles richtig zu machen. Und dadurch, dass man alles richtig macht, wird man letztendlich belohnt. Dann kann man die Ziele erreichen. Aber das Problem ist immer, es ist eine Variante der Selbsterlösung. Durch richtiges Tun, durch richtiges Denken, durch richtiges Meditieren, durch den richtigen Weg, den man geht. Aber alles bleibt selbstbezogen und irgendwie ganz elementar von Gott getrennt. Ja, und dadurch dominiert der Fürst dieser Welt doch wieder. Überall kriecht er sozusagen in das Fleisch der Menschen und in der Motivation, wo jeder letztendlich an sich denkt und sich in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise erlösen will, ist der Fürst dieser Welt am Zug. Es ist so, als ob er eine absolute Macht hat über alles das, was man so Fleisch, also Körper oder Leben oder Seele nennen kann. Oder Menschsein. Eine absolute Macht über das Menschsein, aus der es fast kein Entkommen gibt. Und jetzt kommt Jesus und der behauptet oder verkündet einfach, er wird hinausgestoßen werden. Wie lässt sich das jetzt verstehen? Nun ja, er hat es wahrgemacht. Es fing an mit seinem eigenen Menschsein. Letztlich hat er den Fürst dieser Welt aus jeder Faser seines menschlich-natürlichen Daseins herausgeschafft. Das ging so weit, dass er sogar den kreatürlichsten Willen, den jeder von uns in seinem Fleisch hat, nämlich dieser Selbsterhaltungstrieb, dieser Selbstbewahrungswille, dass er sogar den aufgegeben hat. Die Erhöhung am Kreuz, das war das Aufgeben jeder Selbsterhaltung um der Liebe willen. Dort hatte dieser Fürst dieser Welt gar keine, überhaupt keine Macht mehr über ihn. Dann heißt es hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das, was man so im Griechischen Hades nennt. Und dort ist er ebenfalls wirksam geworden. Dort wurde dieser Fürst dieser Welt oder derjenige, der eigentlich der Fürst des Todes genannt werden könnte, weil er der Repräsentant des Getrenntseins von Gott ist, auch dort wurde er aus der Macht, der absoluten Machtposition herausgestoßen. Und dann nach der Himmelfahrt, also nachdem Jesus erhöht wurde von der Erde, jetzt ist es uns auch möglich, mit seiner Hilfe das, was uns bestimmt in unserer Selbstsucht, nenne ich das jetzt mal, also das, was der Fürst dieser Welt in uns zum Treiben bringt, dass wir das mit seiner Hilfe herauslösen können aus der Motivationsmitte unseres Herzens. Das, was man Heiliger Geist nennt oder Liebesgeist Gottes, das ist genau das, was dann uns zu ihm zieht. Wenn er dann davon spricht, dass er dann alle zu sich ziehen wird, dann wird er gerade mit dem, was er mit sich selbst gemacht hat, nämlich, dass er sein Menschliches so mit seinem Göttlichen vereinigt hat, dass der Fürst dieser Welt keine Macht mehr über das Menschliche hat. Das ist das, was er uns ebenfalls anbietet. Er möchte die Menschen als seine Kinder, als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts zu sich ziehen. Das geht auf genau die gleiche Art und Weise. Ja, und Jesus hat über sich immer in einer indirekten Form gesprochen, nämlich als Menschensohn. Wenn er davon redet, der Menschensohn, der dann erhöht ist von der Erde, ja, da beschweren sich natürlich diejenigen, die auch durchaus ihre Bibel gelesen haben. Die sagen dann, ja, der Messias, das ist sozusagen auch wirklich der Menschensohn, so wurde er eigentlich auch schon immer betrachtet, der soll doch ewig herrschen. In Daniel 7 heißt es ja, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und jetzt spricht er davon, dass der Menschensohn erhöht werden soll. Und vorher hat er auch von sich als Menschensohn geredet, das haben sie durchaus verstanden. Aber wie soll das denn jetzt gemeint sein? Und wer ist denn jetzt der Menschensohn? Soll er das selber sein? Also sie fragen ihn einfach. Und jetzt wäre ja wieder an der Zeit, darauf zu antworten, aber die Zeit ist vorbei. Jesus hat jetzt weder Lust noch Zeit, das jetzt ausführlich zu beantworten. Das alles hat er schon so vielfach gesagt. Er fasst jetzt alles das, was er eigentlich mitteilen möchte, noch einmal zusammen in seinen letzten öffentlichen Worten. Er sagt, ich übersetze das jetzt mal ein wenig, ich als das Licht der Welt bin nur noch kurze Zeit da. Ohne mich ist überall Finsternis. Der Fürst der Welt ist auch zugleich der Fürst der Finsternis. Nutzt die Zeit, die ihr noch habt, um euren Weg im Licht zu gehen. In dem Licht, das ich jetzt überall verkündet habe, von dem ihr auch hören könnt, wenn ihr die Jünger fragt. Nutzt diese Zeit und vertraut diesem Licht. Vertraut also mir. Macht das, damit es in euch wirksam werden kann. Vertraut diesem Licht heißt, glaubt daran. Denn wenn dieses Licht in euch wirksam wird, dann werdet ihr selber Kinder des Lichtes werden. Und mein Licht, also ich selbst, werde dann ständig in euch sein. Das ist seine letzte Botschaft. Ja, der Fürst der Welt, der Fürst der Finsternis, ist ja zugleich auch der Vater aller Lügen. Er ist äußerst lichtscheu. Und er kann im Grunde genommen nur mit dem Licht, also mit der Wahrheit und der Liebe vertrieben, also hinausgestoßen werden. Er kann auch in uns, die wir so massiv als Menschen davon bestimmt werden, nur mit diesem Mittel wirklich entfernt werden. Da Jesus aber das Licht Gottes selber menschlich gemacht hat, ist das nicht mehr so brennend und absolut überbordend, sondern er hat es ganz sanft gemacht, zärtlich, aber extrem wirkungsvoll. Mit seiner Hilfe, also dadurch, dass wir uns ihm anvertrauen und dadurch, dass wir ihn und seine Liebe in uns aufnehmen, dann wird tatsächlich alles, ich nenne es mal satanisch, aus der Mitte unseres Herzens hinausgestoßen. Unsere Zentralmotivation, die ändert sich dann ganz radikal. Wir werden wiedergeboren. Jetzt könnte man meinen, ach, dann sind wir Heilige. Nein, nicht so in diesem Sinne. Denn die Ich-Bezogenheit, die bleibt ja in unserem Fleisch noch erhalten. Also, wir spüren unsere Bedürfnisse, ich nenne sie mal Gelüste, wir spüren unsere Beleidigtheiten und Gekränktheiten, wir spüren unsere Ängste, wir spüren unsere Wut und wir werden sie vermutlich bis zum Ende unseres Fleisches auch wirklich spüren. Aber entscheidend ist dabei, dass in der Mitte unseres Herzens, in unserer Zentralmotivation, also die zentrale Gier, die zentrale Sucht und der zentrale Hochmut, dass der ausgelöscht worden ist und dass das Herz tatsächlich im Wesentlichen, im Innersten von seiner Liebe erfüllt ist. Ja, ein schönes Bild, oder? Nein, es ist wahr, es ist kein Bild, es ist Realität. Und dennoch, so einfach ist das wieder nicht, denn es gibt ständige Versuche dieses Fürsten der Welt, sein Terrain wieder zurückzuerobern. Und da gibt es einige sehr effektive Möglichkeiten. Besonders effektiv ist der religiöse oder moralische Hochmut. Das ist diese Fixierung auf diesen seelischen Kampf gegen das Böse, gegen das Böse zu kämpfen und dagegen vorzugehen und sich selbst dadurch gut zu fühlen. Und schon sind wir wieder mittendrin. Das Besondere ist nämlich, dass Jesus alles Böse durch die absolute Hingabe an das Gute besiegt. Bei ihm und durch ihn wird das Prinzip so deutlich, dass Licht gar nicht gegen die Finsternis kämpft, als ob die Finsternis etwas sei. Das Licht vertreibt die Finsternis, ohne dass die Finsternis nur einen Hauch einer Chance hat, dagegen irgendetwas zu machen. Das Gleiche gilt für Wahrheit und Lüge. Die Wahrheit besiegt die Lüge direkt und unmittelbar, sobald sie wirksam wird. Die Lüge hat keine Chance, sich dagegen zu behaupten. Das Gleiche gilt für Liebe und Hass. Die Liebe in ihrem Innersten, in ihrer innersten Klarheit, wenn sie von ihm kommt, besiegt die Wirksamkeit des Hasses völlig ohne Gewalt. Der Hass flieht. Er hält es nicht aus. Der Fürst der Finsternis hält das Licht nicht aus. Wir müssen also gar nicht Kämpfe gegen das Böse kämpfen und dadurch plötzlich wieder von diesem Hochmut erfüllt sein, dass wir jetzt zu denen gehören, die das Gute wollen und das Gute auch letztendlich durchsetzen. Alle nötigen Kämpfe hat Jesus schon längst gekämpft und er hat absolut gesiegt. Und wir dürfen uns seinen Sieg auf eine ganz lebendige Art und Weise zu eigen machen.